SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zu einem weiteren Bestsellerautor, was für die SWR Bestenliste, um es mal so einzufügen, eher ungewöhnlich ist. Da geht es ja dann doch eher um Qualität und nicht um Quantität. Und manchmal fällt es eben auch zusammen. Eine Arbeiterin lautet der Titel des neuen Buchs von Didier Eribon, das von Sonja Fink für den Surkamp Verlag aus dem Französischen übertragen worden ist. Erzählt wird laut Untertitel Leben, Alter und Sterben einer Frau, die, wie es am Ende des dritten Kapitels heißt, ihr Leben lang unglücklich war. Maike Fessmann, warum war die Mutter des Erzählers so unglücklich?
Ja, die Frau, von der er erzählt, ist die Mutter, von der wir auch schon gehört haben in dem berühmten Buch von ihm, Die Rückkehr nach Reims. Und die Mutter wird ins Pflegeheim gebracht in diesem Roman. Das ist eigentlich das Thema insgesamt, ist Alter, Sterben, Einsamkeit, ganz ähnlich, wie wir es jetzt gerade auch hatten. Und was faszinierend ist an diesem Buch, ist, dass der Autor eben Soziologe und Philosoph ist und diese Jedermann-Geschichte, die wir kennen, dieses Leid, das wir kennen, zu etwas macht, das einerseits gesellschaftlich erklärbar ist. Also es ist eine Anklage gegen den Pflegenotstand. Es ist eine Beschreibung der Wohnverhältnisse in der Moderne. Es ist eine Beschreibung der aufgebrochenen Familienstrukturen. Und es ist eine Beschreibung über Klasse. Und da haben wir ja schon im Titel eine Arbeiterin. Und diese Frau, die dann ins Pflegeheim gebracht wird und bald stirbt, die hatte immerhin 4 Söhne und trotzdem war sie dann im Pflegeheim und hat eine ganz harte Biografie, ist im Waisenhaus aufgewachsen als abgeschobenes Kind, war Dienstmädchen, war Putzfrau, hat dann mit 20 Jahren geheiratet, war später Fabrikarbeiterin, hat 4 Söhne bekommen und war 55 Jahre lang mit ihrem Mann verheiratet. Über die Ehe sagt der Sohn, sie haben sich nicht geliebt, er war gewalttätig, er hat am Ende Alzheimer bekommen und die Mutter sei eigentlich erleichtert gewesen, als der Vater gestorben ist und hatte dann spät plötzlich so eine kleine Freiheitsepisode eigentlich. Ja. Das Buch ist, finde ich, ausgesprochen gut erzählt. Also es ist jemand, der wirklich seine Mittel in der Hand hat, sowohl die theoretischen Mittel als auch die erzählerischen. Es beginnt eigentlich wie eine Frankreich-Reise. Ja. Also die Fahrt zum Pflegeheim, der Bruder bringt die Mutter mit dem Auto ins Pflegeheim und er, der Erzähler, Didier Eribon selbst, hat keinen Führerschein, sagt er, wie die alle Schwulen in Paris keinen Führerschein hat. Und deshalb muss er den Bus nehmen, der Zug fährt gerade nicht. Und dann beschreibt er aber erst die malerischen Dörfer und er beschreibt die Champagne. Und dann beschreibt er, dass er eigentlich an diesem Ort, an den die Mutter kam, dachte, das wird einer der Bezugspunkte seines Lebens. Also man merkt jemand, der so im Imaginieren ist, der so in der Kultur ist. Und schon im nächsten Satz sagt er, das ist nun alles nicht passiert, weil er nur 2-mal dort war. Und die Differenz zwischen dem, wie er so anfängt, also Zeit und Raum und Bewegungsfreiheit, in Kontrast mit dem, was er dann über die Mutter schreibt, das nämlich Pflegeheim heißt, abgeschnitten von den Wurzeln sein, keine Bewegungsfreiheit mehr haben, keine Entscheidungsfreiheit mehr. Das ist eben literarisch gut erzählt und dann eben wirklich auch noch philosophisch ausbuchstabiert.
Wobei die Protagonistin, die Mutter, von ihren Wurzeln schon, würde ich sagen, vor dem Pflegeheim abgeschnitten ist. Aber da werden wir gleich drüber reden, wie sie sich fremd fühlt in einem Frankreich. Denn das ist auch ein Roman über Frankreich oder ein Text über Frankreich. Was es literarisch überhaupt für eine Textsorte ist, darüber haben wir wahrscheinlich gleich auch zu diskutieren. Um ein Gefühl zu bekommen für diese Prosa, hören wir jetzt nun einen Ausschnitt aus einer Arbeiterin von Didier Eribon. Es liest Johannes Wördemann. Bitte sehr.
Neben dem Speisesaal waren die Freizeitaktivitäten angeschlagen. Es gab Kurse und Veranstaltungen aller Art. Meine Mutter konnte aus dem Angebot wählen. Einmal gingen wir gemeinsam zu der Wandtafel und beim Anblick der bunten Aushänge mit den Wochentagen und Uhrzeiten wich ich unwillkürlich zurück. Mir war, als wären das alles nur Scheinaktivitäten, die im pascalschen Sinn für Zerstreuung sorgen sollten oder, um es unverblümt zu sagen, dafür, dass sich die Alten beim Warten auf den Tod nicht allzu sehr langweilten. Das Heim kam mir plötzlich wie ein Kindergarten für Alte vor, die wieder zu Kindern geworden waren, nur dass sie keine Zukunft mehr hatten. Ich ermutigte meine Mutter, an möglichst vielen Kursen und Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen, empfand die Situation aber gleichzeitig als zutiefst deprimierend. Nein, es würde nie wieder wie vorher sein. Meine Mutter meldete sich auch für einige Ausflüge an, die regelmäßig stattfanden. Busfahrten zu einer Sehenswürdigkeit oder zu einem malerischen Dorf in der Umgebung. Sie schien wirklich das Bedürfnis zu haben, sich in dem Heim einzugewöhnen. Ich war beruhigt. Allerdings beschwerte sie sich vom ersten Abend an über die anderen Bewohner, mit denen sie im Speisesaal am Ende des Flurs die Mahlzeiten einnehmen musste. Eine Frau, die entweder noch älter als meine Mutter gewesen sein muss oder dement und verwirrt, starrte beim Abendessen die ganze Zeit zu ihr herüber. Wahrscheinlich, weil sie das neue Gesicht nicht kannte. Und meine Mutter herrschte sie an. »Was glotzen Sie so? Wollen Sie ein Foto von mir?« Am nächsten Tag erzählte sie mir davon, und ich war konsterniert. »Sei doch nicht gleich so aggressiv. Vielleicht hätte sich die alte Dame gern mit dir unterhalten. Versuch lieber, mit den anderen zu reden, sie kennenzulernen. Vielleicht sind ja welche dabei, mit denen du dich verstehst.« Als meine Mutter empört rief, »Nein, ich will nicht mit diesen alten Leuten reden«, da klang ihre Stimme mit einmal wieder so kräftig wie früher. Im Grunde schrie sie mir ihre Weigerung entgegen. Sie wollte nicht akzeptieren, dass wir sie allein gelassen hatten. An einem Ort, wo sie mit fremden Menschen eingesperrt war, mit denen sie von nun an zusammenwohnen musste. Getrennt von der Welt, die ihre gewesen war, als sie noch zu Hause gelebt hatte und der sie nachtrauerte, obwohl diese in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten stark geschrumpft war, weil meine Mutter kaum noch Kontakt zu anderen gehabt hatte. Das Heim war nicht ihr Zuhause, trotz aller Bemühungen ihrer Söhne, einschließlich meiner, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Sie musste lernen, mit Menschen umzugehen, deren Gesellschaft sie sich nicht ausgesucht hatte. Musste sich mit Menschen vertraut machen, zu denen sie keinen Kontakt wollte, nicht einmal bei den Mahlzeiten.
Johannes Wördemann las aus »Eine Arbeiterin« von Didier Erimont, erschienen in deutscher Übersetzung von Sonja Fink im Surkamp Verlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Julia Schröder, das Buch liest sich ja streckenweise wie eine Art Auflistung skandalöser Zustände im Nachbarland Frankreich. Vieles kommt einem bekannt vor, wenn man zum Beispiel selbst Eltern hat wie ich in diesem Alter, kennt man diese Szenen aus Alten- und Pflegeheimen. Alles wird aufgegriffen, alles wird rund gemacht, den öffentlichen Personennahverkehr haben wir schon angesprochen, der natürlich auch nicht funktioniert. Macht es sich Erimont nicht auch etwas zu einfach mit dieser Anklage?
Tja, also ich muss sagen, ich habe das Buch mit sehr zwiespältigen Empfindungen gelesen und schaue auch jetzt auf die Lektüre weiterhin sehr zwiespältig, weil es mir an vielen Stellen so ging, wie Ihre Frage halt nahelegt. Also eigentlich erzählt er ja sehr viel von sich. Er thematisiert die ganze Zeit seine Rolle als Klassenwechsler. Und eigentlich heißt das Buch ja eine Arbeiterin und die Mutter sollte im Mittelpunkt stehen. Aber er versucht immer wieder die Annäherung an diese Mutterfigur, aber dann war das natürlich eine Familie, wo das nicht so ausgeprägt war mit der Nähe, mit der Kommunikation, mit dem Teilen von Gefühlen. Und so fällt er immer wieder auf sich selbst zurück. Das kann ja auch gar nicht anders sein, denn das ist ja kein Roman, in dem jetzt irgendwie so eine Frauenfigur porträtiert wird, sondern es ist eben ein Text, dessen Genre eher so biografischer Essay ist, aber natürlich angereichert mit unwahrscheinlich viel Philosophie, Soziologie. Ich meine, das Buch hat jede Menge und Lesefrüchten, das Buch hat viele Fußnoten. Mir war das dann zu viel, vor allem gegen Ende, wenn er sich aufschwingt, eigentlich dazu zu benennen, was im Grunde in der ganzen prägenden französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts fehlt. Also er setzt sich da sehr mit Simone de Beauvoir auseinander. Man muss dazu sagen, Didier Erimont ist ja in dieser Szene groß geworden und absolut zu Hause. Also das heißt, er setzt sich mit seinen Peers auseinander. So, und seine große Einsicht ist jetzt, eigentlich fehlt bei dieser ganzen Existenzialphilosophie was, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Alter, mit den Alten, die keine Stimme haben. Und er hat aber selber dazu nichts anzubieten. Also natürlich ist dieses Buch der Versuch, das alles zum Ausdruck zu bringen, sich da engagiert zu äußern, auch ein Jacques zu machen. Aber es ist eben nichts davon so richtig. Und ihm fällt ja auch keine Lösung ein. Die müsste ja vielleicht praktisch aussehen. Ja? Und das ist seine Sache natürlich nicht. Er ist eben ein Intellektueller. Und ich finde das stellenweise, war mir das sehr sympathisch, sehr nah auch, um Harald Schmidt zu zitieren aus einer ganz alten seiner Sendungen. Ja, auch ich habe Eltern. Also ich meine, das ist etwas, das kennt jeder Mensch, der ein bestimmtes Alter erreicht und das Glück hat, seine Eltern noch zu haben. Das Lebensende ist einfach im Grunde ein nicht auszuhaltender Skandal. Das heißt, all das, was einen da bewegt, vieles davon findet man in dem Buch wieder. Aber dann hatte ich das Gefühl, an vielen Stellen, damit das irgendwie auf so ein 340-Seiten-Format kommt, muss er dann da Christa Wolf zitieren und Beckett und ganz viel so Sachen. Und ich finde, das schwächt das eigentlich.
Sie sagen eigentlich, das Buch ist ein Etikettenschwindel, denn es müsste nicht heißen eine Arbeiterin, sondern ein klassenkämpferischer Soziologe.
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, der Essay kann sich ja formal viel erlauben, ja. Aber was man, glaube ich, nicht machen kann, ist irgendwie einen Riesenfass aufmachen und dann gar nicht sagen, was man da selber reintun würde. Und meines Erachtens tut er das im letzten Drittel des Buchs.
Ich verstehe den Ärger über den Autor und dessen vielleicht Eitelkeit oder so. Aber die Beschreibung, dass nichts dabei rauskommt, finde ich wirklich nicht richtig. Also erstens benutzt er Simone de Beauvoir, ihr großes Buch Das Alter. Also er kritisiert, er hat Einwände gegen dieses Buch, aber er hat zwei große Referenzen. Das eine Simone de Beauvoir, Das Alter, und das andere Norbert Elias über die Einsamkeit der Sterbenden. Und was ich faszinierend finde bei diesem Buch, dass er natürlich ein schlechtes Gewissen hat mit dem, was passiert ist.
Na, also er holt die Mutter auch nicht zu sich.
Das kann man anklagen, ja. Alle diese vier Söhne haben die Mutter nicht zu sich, obwohl es einer hat es angeboten, er wollte sie nach Belgien holen und da sagte die Mutter, ich will aber nicht dahin, ja. Und sie wollte woanders hin und wie das eben manchmal so läuft. Aber wenn man die Moral mal außen vor lässt, zu sagen, man darf so ein Buch nicht schreiben, wenn der Sohn ist, der die Mutter nicht gepflegt hat, dann finde ich, dass es schon eine aufschlussreiche Beschreibung dieser Lage ist, die wir haben durch die relativ langen Generationen mittlerweile. Sehr alte Eltern und selber mit den alten Eltern ist man auch schon im Alter, wo man sich mit dem Alter beschäftigen muss. Und das passiert ihm ja. Also er kriegt dieses schlechte Gewissen und er sagt, ich habe die Mutter mit Klischees abgespeist. Die Mutter sagte, wenn ich mal wieder hier raus bin, wenn ich mal wieder gesund bin. Also das war ganz klar. Sie wollte da nicht bleiben und der Sohn sagte, du bist doch in guten Händen und alles ist gut. Und er schämt sich total dafür, dass er das gemacht hat. Und dann versucht er nicht nur, finde ich, Pflegesysteme anzuklagen oder sowas, was er natürlich auch macht, ja, sondern indem er sich vorstellt, in welcher Situation er die Mutter zurückgelassen hat, liefert er tatsächlich eine Beschreibung, was diese Einsamkeit im Alter bedeutet. Und das habe ich jetzt noch nirgendwo so gelesen. Die Hilflosigkeit dieser Bewegungslosigkeit. Und er versucht dann, das ist sozusagen die spezialtheoretische Idee von ihm, er hat ja praktisch den Schambegriff gegen Sartre entwickelt. Also Sartre, der die Scham für eine ontologische Struktur hält. Und er hat gesagt, nein, Scham ist eine soziologische Struktur. Und er muss am Ende in diesem Buch eigentlich diese Position revidieren und sagt, Sartre hatte doch recht, dass Scham etwas Ontologisches sein kann, also ein Seinszustand sein kann, wenn die eigene Bewegungsfreiheit so eingeschränkt ist, dass ich überhaupt keinen Spielraum mehr habe, dass ich keine Zeitperspektive mehr habe, überhaupt keinen Zukunftsentwurf mehr möglich ist, keine räumliche Bewegung mehr habe, dann tritt eigentlich dieser Zustand ein, wo dieser Ausdruck einer sozusagen absoluten Scham über die eigene Existenz und der fehlende, anerkennende Blick von jemand anders eintritt. Und da arbeitet er sich aus dem Schuldgefühl rein und gleichzeitig geht es dann natürlich nicht nur um die Mutter, sondern es geht um das Altern überhaupt und auch um das eigene Altern. Diese Vorstellung, was diese Situation wohl bedeutet.
Jetzt gehen wir mal sozusagen in der theoretischen Bewegung wieder zurück zum Text, weil wir ja im Grunde genommen auch noch klären müssen, mal abgesehen von diesen Gedanken, in welcher Form es das erzählt. Interessant ist, dass dieses Buch sehr kontrovers aufgenommen worden ist. In der Zeit hat beispielsweise David Hugendick von einem theatralischen Imponierjargon gesprochen. Christoph Schröder, wie jargonhaft ist denn das Buch?
Ich muss mich jetzt mal kurz sortieren, weil ich so viel gehört habe. Also ich bin nicht zwiegespalten über dieses selbstgerechte und unglaublich lamoyante Buch, das auch in meinen Augen mit Literatur wirklich sehr wenige Berührungspunkte hat, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin zusammengezuckt in dem Augenblick immer irgendwann, wenn der Autor schrieb, solche gestellten Sätze. Es ist geboten, die zitierten Aussagen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Da bin ich zusammengezuckt, weil ich weiß, jetzt kommt die nächste Laberattacke auf mich zu. Es gibt eine ganz klare Kausalkette dafür zur Erklärung, warum dieses Buch so vollkommen gescheitert ist. Und das kann man vielleicht mal benennen. Frau Schröder hat es gesagt, Harry Bon stützt sich auf große Autorinnen und Autoren, auf Schriftsteller, wenn er etwas erzählen will. Und auf deren Gedanken, und das sind unzählige, und das muss er auch, weil kein einziger seiner Gedanken in diesem Buch auch nur annähernd so klug und gut formuliert sind wie diejenigen, die er zitiert. Und das liegt daran, dass er keine Sprache hat. Und er hat keine Sprache, weil er Soziologe ist. Und das merkt man daran, das merkt man daran, dass er den Drang hat, immer diese wirklich diagnostischen Banalitäten einzustreuen in diesem aufgeblasenen pseudo-akademischen Jargon, der auch schon sehr große Teile der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur mittlerweile unlesbar gemacht hat. Und wenn ich noch öfter diese Begriffe Klassismus, Rassismus, Ableismus, Privileg und Gott weiß noch was lesen muss, werde ich irgendwann wirklich...
Ist ein Soziologe und Philosoph, der über seine Mutter schreibt. Das ist kein Roman.
Nein, er schreibt nicht über seine Mutter, er schreibt über sich.
Er schreibt über seine Mutter. Aber nur noch mal ganz kurz, es ist kein Roman, weil Sie die ganze Zeit betonen, das ist ein schlechter Roman.
Ich habe gesagt, das ist schlechte Literatur. Ich sage, es ist gar keine Literatur. Aber es steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste und ich frage mich schon, welcher Paradigmenwechsel in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben muss, dass so ein Machwerk, ich sage es noch mal, von Kritikern plötzlich zu einem großen Werk hochgejubelt wird. Das verstehe ich leider nicht. Das ist mir vollkommen
Es ist ein großes Werk und es bleibt ein großes Werk, aber nicht. Sicher.
Es ist vollkommen banal. Bitte, er schenkt der Mutter ein Parfum. Sie benutzt es nicht. Hatte sie es als subtilen Hinweis auf die Klassendistanz zwischen uns beiden verstanden?
Das ist eine Passage.
Es gibt hunderte solcher Passagen, weil das Buch hat über 300 Seiten. Und deswegen hat es hunderte... Es geht um Bücher, welche die Mutter liest, welche er liest. Diese auf den ersten Blick banalen Gespräche waren mit kulturellen und sozialen Bedeutungen aufgeladen. Die Bücher, ihre heutigen und meine früheren, bildeten einen direkten Kontrast. Ja, das ist doch mal eine Erkenntnis. Also dieses Buch hat keinen Erkenntniswert und noch weniger ästhetischen Wert.
Haben wir eine vermittelnde Position von Julia Schröder?
Ich bin ja irgendwie nicht in der Lage, da wirklich so zu reagieren, wie Christoph Schröder das jetzt auch wunderbar ausgedrückt hat. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es vermittelt einen zwiespältigen Eindruck. Weil genau das, was er aufgezählt hat, die Plattitüden, der Jargon, aber an manchen Stellen eben auch diese Haltung. Ich muss das jetzt wieder alles einordnen. Ja? Das ist mir auch total auf die Nerven gegangen. Trotzdem finde ich, dass es darin auch Beschreibungen gibt des Lebens der Mutter, also dessen, was er so von ihrem früheren Leben weiß, aber vor allem auch ihres Schicksals in diesem Altersheim, das halt einfach himmelschreiend ist, die einen durchaus ansprechen. Und es sind eben nicht lauter solche Sätze.
Es ist alles durch die ideologische Brille gesehen. Im Grunde genommen ist er immer der trotzkistische Gymnasiast geblieben, als den er sich selbst beschreibt. Und also ich meine, Entschuldigung, wirklich.
Also nochmal was zu den literarischen Qualitäten, wenn Sie das so in Grund und Boden gestampft haben. Die Tatsache, dass sich die Mutter im hohen Alter nochmal verliebt. Also sie hat sich in einen Fabrikarbeiter aus dem Nachbardorf verliebt und zwar unsterblich, wie der Sohn sagt. Und es gab ihr nochmal nach dem Tod des Vaters eine neue Lebensenergie. Und ich finde, dass es hervorragend gebaut ist, dass er dieses Element zum Beispiel nicht chronologisch einbaut, sondern nach dem traurigen Tod der Mutter beginnt er, diese Geschichte zu erzählen. Und das, finde ich, ist auch eine posthume Würdigung von Zukunfts- und Liebesfantasien einer Frau, die er auf der anderen Seite als Arbeiterin beschreibt und auch als Opfer ihres Mannes beschreibt und auch als Opfer ihrer Zeit beschreibt, dass er nicht einfach das vorne sozusagen miterzählt, wie es in die Chronologie passt, sondern so einen Lichtblick dann reinbringt. Und das ist eine Form von Komposition und das ist ein literarisches Prinzip, dass es andere Stellen gibt, die soziologischer Jargon sind oder philosophischer. Ja, warum denn nicht
in einem Buch? Ja, er widerspricht sich ja dabei auch permanent.
Wenn jemand Soziologe ist, warum soll der nicht sein eigenes Handwerkszeug benutzen? Der muss sich ja nicht blöder stellen, als er ist.
Ja, Martin Walser hat Soziologen mal Bedeutungserzeugungswindmaschinen genannt. Das ist
was?
Bedeutungserzeugungswindmaschinen. Das ist, glaube ich, ein Wort, das auf dieses Buch...
Aber da müssen Sie die halbe Wissenschaft rangeben, weil sie mit Begriffen arbeitet. Die Philosophiegeschichte können Sie in die Tonne treten. Die
Soziologie können Sie in die Tonne treten. Wie man diese Begriffe
dann gibt es am Ende nur noch Literatur.
Aber er schreibt ja hier keine Wissenschaft. Es ist ja der Versuch, etwas anderes zu machen, so wie in Rückkehr nach Reims. Und ich glaube einfach, dass das hier nicht glückt. Ich meine, was Sie so als kompositorisches Vermögen verstanden haben, das kann auch eher Zufall sein. Das ist jetzt halt mal so dran gewesen. Aber ich finde eben auch, es gibt immer wieder diese Stellen, wo man sich diese Frau vorstellen kann. So diese Szenen auch mit den anderen Arbeiterinnen. Und warum dann sowas nicht weitergehen kann und so. Und eigentlich macht er das dann wieder kaputt, weil er dann wieder irgendwas zeigen muss. Und ich das ist wirklich...
Nur noch bitte eine Ergänzung noch. Diese Geschichte mit der Liebe am Ende. Ich glaube, es steht sogar auf dem Klappentext hinten drauf oder irgendwo wird es als Blurb benutzt, dieser Satz von ihm: Meine Mutter war im Grunde ihr ganzes Leben lang unglücklich. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und er erzählt nämlich lauter Episoden, in denen sie sich sozusagen kleine Glücksnischen gebaut hat. Also widerspricht er auch sich beim, das ist vollkommen inkonsistent. Und deswegen auch diese Geschichte mit der Liebe im hohen Alter, die natürlich unglücklich endete. Aber es ist einfach auch vollkommen inkonsistent. Es stimmt einfach nichts.
Am Ende haben wir so eine Art Pamphletstruktur, was den Text angeht. Da geht es darum, da wird nochmal sozusagen in den Marmorblock gehauen, was jetzt politisch wichtig ist. Und da heißt es, alte Menschen hätten keine Stimme. Und ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, ja, stimmt denn das überhaupt? Denn das Thema alte Menschen, Pflegenotstand und so weiter ist ja ein politisches Thema in Frankreich sowie auch bei uns. Es wird eher sozusagen von der jüngeren Generation her argumentiert, dass gesagt wird, die Alten, um es klischeehaft auszudrücken, dominieren den Diskurs, stellen sich immer in den Mittelpunkt, die Boomer und so weiter und so fort. Das heißt, stimmt das, was er da als politische Brille überhaupt sich aufgezogen hat?
Also da ist wichtig, dass er tatsächlich über das hohe Alter spricht und über das pflegebedürftige Alter und das nicht mehr aus der eigenen Perspektive gesprochen werden kann. Und ich finde auch, dass er das ganz gut analysiert an der Mutter, die ja ursprünglich mal eine linke Arbeiterin war und die Wir-Perspektive vertreten hat, wir Arbeiter, dann, wie er beschrieben hat, auch sehr rassistisch war, damals schon sehr rassistisch war, aber eben ein Wir hatte und dann wir die Familie, wir die Franzosen und dass diese Möglichkeit, wir zu sagen, im Französischen eben nous oder on, also diese beiden Varianten, sich mit jemand anderem zusammenzuschließen, dass die eben komplett ausfällt, dass er das beschreibt. Und wenn wir über Rente oder sowas reden, oder über die alten Leute, die sehr viel reisen und irgendwie die Umwelt verschmutzen, ihr Erbe aufbrauchen und so weiter, ist es natürlich was völlig anderes als die Situation, die er da beschreibt, eben das hohe Alter, das pflegebedürftige Alter und zu versuchen zu sagen, dass die praktisch keine Stimme haben. Aber wie gesagt, ich finde sozusagen den pamphletistischen Aspekt und den pflegeheimkritischen Aspekt nicht so wichtig wie den philosophischen Anteil. Und das ist sicher auch, wenn wir Christoph Schröder verzieht das Gesicht, das ist natürlich auch eine Frage des Temperaments. Also wir sind dann einfach verschiedene Menschen und haben verschiedene Neigungen. Und ich habe Spaß an Theorie und Philosophie und auch an Sprache. Und wenn man das nicht hat, muss man so ein Buch ja nicht lesen. Aber man muss es nicht in Grund und Boden treten, nur weil es eine eigene Literaturauffassung nicht gibt.
Wir halten das als Dissens fest.
Das können wir gerne, aber es geht hier nicht um eigene Literaturauffassung, sondern es geht hier schon um was Grundsätzlicheres. Das möchte ich schon mal sagen, nämlich um darum.
Vorhin war von Ideologie die Rede, erinnere ich das richtig?
Ja, dieses und die Buch eigene, ist komplett ideologiegetrieben.
Ja, aber was Sie machen, ist auch Ideologie. Also zu sagen, es geht nicht um eine eigene Auffassung, es geht um was Grundsätzliches. Was soll das andere sein, als die eigene Meinung zu dem erklären, was sozusagen.
Ja gut, das ist Literaturkritik, das machen wir ja die ganze Zeit hier. Also da müssen wir uns so nichts vormachen, dass wir immer versuchen, die eigene Meinung so weit allgemeingültig darzustellen, dass uns jeder das abnimmt, was wir sagen.
Ich habe gerade eine andere Lesart angeboten. Es gibt auch verschiedene Temperamente in der Literaturkritik und in der Literaturrezeption und verschiedene Gattungen und Genres und dass man das dann nicht zu weit verallgemeinern soll.
Es gibt vielleicht auch verschiedene biografische Erfahrungen, die man mit in so eine Lektüre nimmt. Das mag durchaus auch eine Rolle spielen. Ja.
Auch das.
Das nehmen wir als Schlusswort. Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben von Didier Eribon, erschienen in deutscher Übersetzung von Sonja Fink im Surkamp Verlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf der Homepage von SWR Kultur. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Sie liegen auch hier im Saal. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in der Stuttgarter Stadtbibliothek zu Gast Maike Fessmann, Julia Schröder und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle de Mee und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.